Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, ich habe mich kurzfristig entschlossen, doch keine Passionspredigt heute zu halten, wie ich es ursprünglich vorhatte und wie es wahrscheinlich auch in den Riedlinger Mitteilungen steht noch, sondern die Reihe über die 10 Gebote heute zum Abschluss zu bringen. Und wir lesen dazu 2. Mose 20, die Verse 15 und 17. 2. Mose 20, 15 und 17. Es mag manchem aufgefallen sein, dass ich ein Gebot ausgelassen hatte, nämlich das Gebot, du sollst nicht stehlen. Das nehme ich heute mit auf. Das ist Vers 15, du sollst nicht stehlen. Und Vers 17, du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, was deinem Nächsten gehört. Bei diesen beiden Geboten, die heute Inhalt sind, lege ich den Schwerpunkt ganz auf das letzte Doppelgebot des Begehrens. Zum einen ist der eigentliche Wortsinn von du sollst nicht stehlen wieder so klar, dass er sich von selbst versteht. Da muss man nicht furchtbar viel dazu sagen. Das sollte man von jedem anständigen Menschen erwarten können und von einem Christenmenschen erst recht, dass er nicht mit Absicht fremdes Hab und Gut an sich bringt. Und darum geht es hier im ganz Wesentlichen. Zum anderen hat aber unser Herr Jesus ja auch gesagt in der Bergpredigt, dass das Übertreten der Gebote ja nicht erst dann geschieht, wenn ich das Hab und Gut des anderen an mich bringe, sondern bereits, wenn in meinem Herzen die Gier danach wächst und entsteht, im Begehren an sich schon. Wenn wir heute also ganz auf das Begehren den Blick richten, dann übergehen wir nicht das Gebot, du sollst nicht stehlen, wir legen vielmehr seine eigentliche Wurzel offen. In der kirchlichen Zählung ist dieses letzte Gebot ja in 2 Gebote aufgeteilt. Als 9. Gebot, du sollst dich nicht lassen gelüsten deines nächsten Hauses. Und als 10. Gebot, du sollst dich nicht lassen gelüsten deines nächsten Weib, noch seines Knechts, noch seiner Magd, noch seines Ochsens, noch seines Esels, noch alles, was dein Nächster hat. Nach Luther, so habe ich es einfach am besten im Kopf. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, liebe Geschwister, welche Gedanken ihr immer wieder auch schon mal über diese Gebote hattet. Ich hatte eigentlich doppelte Probleme, sage ich mal, die sich ehrlich gesagt auch für mich erst in der Vorbereitung auf diese Predigtreihe und auf die heutige Predigt ein Stück weit vollends geklärt haben. Und zwar habe ich gestrauchelt, als erstes ist ja das Haus genannt. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Und ich habe mich die ganzen Jahre gefragt, warum wird das Haus als erstes genannt und etwas Besonderes? Ist das Haus etwa mehr wert als die Frau? Aber wenn wir jetzt Muslime wären, dann wäre das vielleicht noch denkbar. Da kommt dann die Frau irgendwo, da passt es dann wieder. So, dann unter ferner Liefen bei den Knechten und Mägden irgendwo nach den Pferden und nach den Hunden, nach den edleren Tieren dann unter den Haushalt und Haushaltsware. Aber zur Bibel passt ja dieser Gedanke eigentlich nicht. Warum ist das Haus als erstes genannt? Die Antwort ist wie immer, wenn man es begriffen hat, ganz einfach und ganz logisch. Es ist natürlich nicht das Gebäude gemeint. Kann logischerweise auch gar nicht gemeint sein. Warum nicht? Wo hat Israel die 10 Gebote und damit auch dieses Gebot erhalten? Wissen wir, am Sinai. Und wer im Volk Israel besaß damals ein Haus? Keiner. Die lebten alle in Zelten. Mit dem Haus, ich weiß auch nicht, warum ich nicht schon früher drauf gekommen bin, vielleicht war es euch schon lange klar, mit dem Haus ist der Haushalt im umfassenden, breiten Sinne gemeint. Also die Frau, das Gesinde, das gesamte Hab und Gut, die Familie, das Vermögen, der Besitz, alles, was eben im weitesten Sinne zum Hausstand und Haushalt gehört. Und damit zeigt sich, dass der erste Satz, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, nichts anderes ist als die Überschrift oder die Zusammenfassung für das, was dann im nächsten Satz ausgeführt wird. Du sollst dich nicht gelüstet lassen des nächsten Weib, Knecht, Magd, Ochsen, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Das Zweite, wo ich an diesem Doppelgebot immer wieder gestrauchelt bin, ich habe ja in vielen Konfirmandenjahrgängen und auch im biblischen Unterricht die 10 Gebote mit den Jugendlichen durchgegangen und auswendig gelernt. Und ich habe mich immer wieder mal gefragt, aber auch nie gründlich genug nachgedacht, warum gibt's eigentlich dieses doppelte Schlussgebot? Ist das nicht schon vollinhaltlich in anderen Geboten aufgenommen? Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib haben, war das nicht schon im Gebot, du sollst nicht Ehe brechen? Und du sollst nicht begehren deines nächsten Haus und so weiter und alles, was der Nächste hat, ist das nicht schon im Gebot abgedeckt, du sollst nicht stehlen? Auch die Antwort auf diese Frage ist mir erst in der letzten Woche richtig aufgegangen. Es geht in diesem Gebot um etwas ganz anderes. Dieses Doppelgebot, du sollst nicht begehren, steht nicht von ungefähr am Ende der 10 Gebote, sondern da wird der Sack der 10 Gebote gewissermaßen ganz grundsätzlich zugemacht. Dieses Gebot knüpft an dem, was das erste Gebot sagt und schließt den Grundgedanken, der durch die ganzen Gebote geht, wieder ab. Ich bin der Herr, dein Gott. In diesem ersten Gebot steckt die Zusage Gottes, ich bin dein Gott. Ich bin der Gott, der für dich da ist. Ich bin der Gott, der dich mit allem Nötigen versorgt. Ich bin der Gott, der als ein Vater für sein Kind in vollkommener Liebe sorgt. Ich bin dein guter Hirte, der es dir an nichts mangeln lässt. Und diesen Grundgedanken nimmt dieses letzte Doppelgebot auf und sagt, deshalb sollst du nicht begehren. Du musst nicht begehren, du brauchst nicht begehren, du hast gar keinen Grund dazu. Denn der Herr, dein Gott, ist für dich da und gibt dir alles ganz ohne dein Begehren, was du nötig hast. Das Begehren wider das und über das hinaus, was Gott uns in seiner väterlichen Güte ohnehin gibt und gegeben hat, dieses Begehren ist die Ursünde schlechthin, nämlich das mangelnde Vertrauen in die väterliche Güte und Fürsorge Gottes. Es ist ganz einfach, wenn wir nachdenken, warum begehren wir? Wann begehren wir? Wenn wir meinen, nicht genug zu haben. Wenn wir meinen, dass uns noch etwas Wichtiges fehlt. Wer satt ist, der begehrt nicht zu essen. Er hat ja genug. Wer im Bewusstsein lebt, alles Wesentliche zu besitzen, alles zu haben, was er braucht, er begehrt nicht. Das Begehren kommt also aus dem Gefühl des Mangels. Das Begehren kommt aus dem Gefühl, dass Gott uns nicht mit allem Nötigen versorgt hat und versorgen wird. Und dass wir diesen Mangel an Gottes Fürsorge nun durch eigenes Begehren und haben wollen ausgleichen müssen. Wir sehen das ganz deutlich im ersten Fall von Habgier und Begehren. Deshalb ist übrigens ja auch die Habgier in der Bibel eine ganz besonders verwerfliche Sünde. Nicht, weil das Stehlen oder sonst irgendwas schlimmer wäre als etwas anderes, aber weil in der Habgier dieses Grundmisstrauen gegen die Fürsorge Gottes eingeschlossen ist. Und der erste Fall von Habgier und Begehren, welcher ist das in der Bibel? Der Sündenfall, ja. Der Sündenfall. Ein Fall, ganz wörtlich. Wenn wir uns in die Situation hineindenken, es ist ja eigentlich eine völlig perverse, eine absolut widersinnige Situation. Eva lebt im Garten Eden, im sprichwörtlichen Paradies. Es fehlt ihr an nichts, an absolut rein und wirklich gar nichts. Von allem hat sie die Fülle. Es wachsen Früchte, Beeren und Obst in überwältigender Zahl. Sie braucht nur die Hand auszustrecken, wo sie will, und sie greift mitten in die Früchte hinein. Oder sie braucht sich auch nur unter den Baum zu legen und zu warten, bis ihr die reifen Früchte in den offenen Mund fallen. Der Garten Eden ist der Zustand vollkommenen Versorgtseins von Gott, wie es einfach besser gar nicht geht. Und dann ist in diesem wunderbaren Garten ein einziger Baum. In dieser unbeschreiblichen und für uns heute, wir kennen es ja so gar nicht, letztlich auch unvorstellbaren Fülle, wo es gar keinen Grund zur Sorge gibt, keine Krankheit, keinen Mangel, keine Kälte, nichts, gar nichts Unangenehmes. Mitten in diesem perfekten Zustand ein einziger Baum. Und von dem allein soll sie nicht essen. Und an dem entzündet sich ihr Begehren, ihre Habgier. Ist das nicht absolut widersinnig? Aber so schafft es der Teufel. Genau da setzt er an. Er richtet die Begierde der Eva genau auf diesen einen Baum. Als gäbe es nichts anderes auf der Welt, schaut sie nun genau darauf. Und im Blick auf diesen Baum sieht er das Misstrauen in ihr Herz. Und Eva sieht den Baum an. Und jetzt, liebe Geschwister, lohnt es sich ganz genau auf jedes einzelne Wort zu hören. Und sie sieht, ich zitiere wörtlich, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war. Hören wir, liebe Geschwister, wie dieser Abschnitt unmittelbar mit den verhandelnden Geboten in Entsprechung ist. Jedes Wort ist total interessant. Dass der Baum gut zur Speise sei, sieht Eva. Da sehen ja nicht nur ihre Augen, die können ja nur optisch wahrnehmen, die können nicht urteilen. Da ist das Urteil des Herzens schon mit dabei. Und mit diesem Urteil des Herzens widerspricht sie dem klaren Wort Gottes. Denn was sagt Gott über diesen Baum? Dieser Baum ist nicht gut zur Speise. Dieser Baum ist tödliches Gift. Aber Eva sieht, dass er gut sei. An dieser Stelle schon, liebe Geschwister, in diesem Urteil des Herzens gegen Gottes Wort ist der Sündenfall im Grunde schon geschehen. Mit dem Rest geschieht nur noch, was nun auf dieser Grundlage zwingend geschehen muss. Auf die Entscheidung zum Misstrauen gegen Gottes Wort folgt der Ungehorsam und damit die äußere Tat des Sündenfalls. Aber der Fall im Herzen ist schon vorher geschehen. Und dann lesen wir weiter, dass Eva sieht, dass er eine Lust für die Augen und begehrenswert war. Eva bekommt Lust an dem, was Gott als nicht gut für sie bezeichnet hat. Sie begehrt, was der himmlische Vater aus gutem Grund und aus reiner Liebe ihr vorenthält. Der Teufel aber hat es geschafft, gegen die Güte Gottes in ihrem Herzen Misstrauen zu sehen. Und da ist der Gedanke, Gott meint es eben doch nicht so gut mit dir. Vielleicht schon gut, aber nicht so gut, nicht gut genug. Es ist ja offenkundig, das Beste, was mitten im Garten Eden steht, das gönnt er dir nicht. Und das Beste musst du dir selber holen, notfalls gegen Gott und gegen sein Wort. Und diese böse Saat ist in Sekundenschnelle aufgegangen und bringt schon wenige Augenblicke später ihre tödliche Frucht. Bei allem können wir zurückdenken an die Predigt, die ich vor einiger Zeit gehalten habe unter dem Thema Gott gibt nur das Beste. Es ist immer die gleiche Grundsituation und die gleiche Grundbotschaft, die zur Diskussion steht. Und das ist das Fundament der in Sünde gefallenen Struktur, das ist Sünde schlechthin, das Misstrauen gegen Gott, der Gedanke, Gott sucht nicht wirklich mein Bestes. Ein christlicher Psychologe schrieb dazu vor Jahren, alle nichtmedizinischen Probleme, mit denen Patienten in meine Praxis kommen, Lebensprobleme, die letztlich jeder Mensch in unterschiedlichem Ausmaß durchmacht, entspringen dieser fest verwurzelten Struktur des Misstrauens gegen Gott. Weil dann in unserem Herzen nicht dieser Friede ist, von dem wir in den Liedern eingangs schon gesungen haben. Und wir wissen, liebe Geschwister, dass dieser Friede Gottes, wir haben vor der Predigt gerade vor dem Gottesdienst auch darüber gesprochen, auch in unseren Herzen nicht jederzeit so fest gegenwärtig ist, wie es in den Liedern gesagt ist, sondern darum kämpfen wir ja, darum ringen wir, darum beten wir, dass dieser Friede Gottes so in uns wohnt. Wir stellen aber fest, traurigerweise, das Böse, das auch hinter unserer Neigung zum Ungehorsam steht, der Verdacht, dass Gott doch nicht so gut sei und uns mit allem Nötigen rechtzeitig versorgt, das führt in uns ein zähes Eigenleben. Und Gottes Schweigen in schweren Zeiten bestätigt unsere grundsätzlichen Zweifel an seiner Güte. Nicht unbedingt in unserem Kopf. Ich denke, als gute Christen und Bibelleser wissen wir, dass Gott gut ist und dass er es recht macht, da oben. Aber da unten, im Herzen und im Bauch, da ist dieses Ziehen und dieses Grummeln und dieses Misstrauen und dieser Sorgengeist, der sitzt und nagt und frisst und zehrt. Ich denke, das kennen wir alle. Und da entsteht dieser Unfriede und diese Unruhe,
die uns auch seelisch krank machen kann und körperlich. Und seit dem Sündenfall führt diese Struktur des Misstrauens in unserem Herzen ein hartnäckiges Eigenleben. Da können wir die wichtige Frage stellen, aber diese Struktur der Sünde, die kann doch gar nicht mehr über uns herrschen. Ist die nicht mit Jesus gekreuzigt? Christus in uns, das ist doch das neue Leben, die Wirklichkeit, in der wir leben. Ich sage es an einem Beispiel. Stellen wir uns an einen schönen Sandstrand. Da spielen die Kinder mit ihrem Rechen. Sie malen Strukturen mit dem Rechen in den Sand. Irgendwann gehen sie heim zum Abendessen. Den Rechen nehmen sie mit. Die Strukturen im Sand bleiben da. Der Teufel hat, als wir noch nicht zu Jesus gehört haben, seine Strukturen in unser Herz hineingebrannt, in unser Denken. Nicht nur leicht gezogen wie im Sand mit dem Rechen, er hat sie eingebrannt wie in Ton. Diese Strukturen der Sünde und des Misstrauens. Der Teufel musste raus. Jesus hat ihn vor die Tür gesetzt, als er unser Herr geworden ist. Aber die alten Strukturen, die sind noch da. Und diese Strukturen zu überwinden, das ist gar nicht so einfach. Daran arbeitet Gott unser ganzes Leben lang. Jetzt greife ich das Bild mal auf mit diesen Strukturen und nehme es in Wachs. Solange Wachs weich ist, kann man Strukturen einprägen. Aber dann wird das Wachs hart und trocken und dann sind sie fest. Und dann kriegt man diese Strukturen nicht mehr raus. Es geht nur auf eine einzige Weise. Man muss das Wachs wieder heiß machen. Dann wird es wieder weich. Dann kann man die alten Strukturen einebnen und glatt streichen und neue Strukturen einprägen. Und liebe Geschwister, auch wenn es uns oft nicht gefällt und schmerzt, das sind die reinigenden und heiligenden Gerichte Gottes in unserem Leben, wo das Wachs in unserem Herzen weich kocht, damit er die alten Strukturen ausstreichen kann und die neuen Strukturen des Glaubens und des Vertrauens in unser Herz einprägen kann. Und das ist ein langer, schwerer Prozess. Gott hat uns zu einem Leben in Freude berufen, zu einem Leben in einer so umfassenden und tiefen Freude, wie es die Welt nicht kennt. Nicht, wie es neulich in einer frommen Zeitschrift hieß, damit wir das Leben mit Jesus in vollen Zügen genießen können. Da hat längst der oberflächliche Weltgeist Einzug gehalten. Nein, wer in der echten Jesus-Nachfolge steht und das Kreuz auf sich genommen hat, ohne dass es keine Jesus-Nachfolge gibt, der wird in der Regel das Leben nicht so einfach in vollen Zügen genießen können. Und ich vermute, wenn ich jetzt fragen würde, wer von uns genießt gerade das Leben in vollen Zügen, dann würden vermutlich nicht sehr viele Hände hochgehen. Vielleicht, wenn ich fragen würde, wem hat der Herr schwere Lasten auferlegt, vielleicht sogar so viele, dass ihm manchmal Hören und Sehen vergeht, dann würden wir, wenn wir ehrlich wären, vielleicht mehr Hände sehen. Aber unter all diesen Lasten, mitten in all diesen Nöten und Anfechtungen, soll unser Herz von einem tiefen Frieden und von einer echten, vollkommenen Freude erfüllt sein. Von der Freude und von der Gewissheit, Jesus weiß. Jesus ist da und Jesus macht es gut. Aber wie wird diese Freude, diese neue Struktur des Vertrauens in unserem Leben zu einer tragenden und täglichen Wirklichkeit? Zu einer Wirklichkeit, die uns auch dann noch trägt und mit Frieden erfüllt, wenn die Wogen über unseren Köpfen drohen zusammenzuschlagen. Das können wir selber gar nicht machen. Wie gern würden wir fester glauben, aber wir stellen fest, Glauben, das liegt nicht in unserer Macht. Es gibt keinen Schalter, auch beim Pastor nicht, wo man Glauben anschaltet und dann funktioniert's. Es wäre schön, diesen Schalter gäb's. Nein, der Glaube ist jeden Augenblick ein Geschenk des Herrn. Und zu diesem Glauben führt er uns auf den gerade genannten schweren Wegen, wo wir mit allem eigenen Können und Wollen vollständig am Ende sind, wo wir gar keine andere Möglichkeit mehr haben, als alles von ihm alleine zu erwarten und zu erbitten, und wo er uns ganz knallhart in die Situation stellt: Wenn du mit deinem Misstrauen recht hast, dann fällst du jetzt auf die Nase, dann gehst du mit Pauken und Trompeten unter. Aber du wirst erleben, dass du mit deinem Misstrauen nicht recht hast. Und deshalb gehst du nicht mit Pauken und Trompeten unter, sondern du wirst sehen, dass ich, der Herr, dein Gott, bei dir bin. Und dann weist uns Gott auf sein Wort. Für mich sind es immer wieder ganz besonders drei Bibelworte, die wieder das Begehren von ganz besonderer Bedeutung sind. Wieder die Zweifel. Als erstes mein absoluter Lieblingsvers aus der Bibel, das wisst ihr schon. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Alle Dinge zum Besten. Da muss man auch nicht viel dazu sagen. Nur vor Augen haben sollen wir dieses Wort, vor Augen, und uns mit beiden Händen, mit allen 10 Fingern fest in diese Verheißung Gottes hineinkrallen, gewissermaßen wie so ein Kletterer, der an steiler Wand sich in der Felswand festkrallt, in Zeiten der Angst und der Not. Alle Dinge zum Besten. Und dann, liebe Geschwister, gibt uns Gott noch 2 atemberaubende Worte dazu. Sicher noch viele, 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 viele andere mehr. Aber 2 ganz besonders schöne will ich noch hervorheben. Das erste aus dem Alten Testament gehört sowieso zu den bekanntesten Worten der Schrift, Psalm 23. Einen Anklang habe ich schon zitiert. Dir wird nichts mangeln. An dieser Stelle denke ich aber darüber hinaus vor allem an den letzten Vers. Wie heißt der letzte Vers vom Psalm 23? Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Und liebe Geschwister, welches Wörtlein dürfte in unserem Zusammenhang von allergrößter Bedeutung sein? Ich habe auch meinen Religionsunterrichtsschülern und Konfirmanden immer wieder gesagt beim Bibellesen, lest nicht über die kleinen, unscheinbaren Worte hinweg. Oft liegt in diesen kleinen Wörtlein die ganze Kraft der Verheißung, über die wir so schnell hinweglesen. Wir sind so schnell bei den Hauptwörtern. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Folgen. Folgen. Das Thema ist ja das Begehren. Wir müssen nicht begehren, weil uns Gutes und Barmherzigkeit folgen. Wörtlich verfolgen. Liebe Geschwister, die Kinder Gottes werden von Gottes Güte und Gottes Wohltaten und von Gottes Fürsorge verfolgt. Es gibt schreckliche und grausame Arten der Christenverfolgung in der Geschichte bis zum heutigen Tag. Es gibt aber auch eine wunderbare Form der Christenverfolgung, dass die Kinder Gottes verfolgt werden von der Güte und den Gnadentaten des Herrn. Folgen. Was müssen wir noch begehren, wenn Gott uns alles Gute ganz ohne unser Begehren von sich aus hinterherwirft, wenn es uns sowieso verfolgt? Seit ich das mal irgendwann begriffen habe, vor Jahren, ist der Psalm 23 für mich noch viel wertvoller geworden, als er vorher schon war. Gutes und Barmherzigkeit werden dir folgen. Und diese Aussage von Jesus von Psalm 23 wird im Neuen Testament bestätigt. Wir haben es als Lesung gehört, Matthäus 6. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Erstens heißt es alles. Wieder die entsprechend zu Psalm 23. Dir wird nichts mangeln, denn alles wird er geben. Aber wieder ist hier ein Stichwort von besonderer Bedeutung. Zufallen. Es wird uns zufallen. Wir brauchen ihm nicht nachjagen. Wir brauchen nicht begehren. Wir müssen nur warten, was Gott uns am Guten hinterherwirft. Und wenn wir das können, warten, dann kommt das eigene Begehren und Wollen zur Ruhe. Zum Schluss noch eine interessante Frage, die hat auch wieder damit zu tun. Ich wurde mal gefragt vor einigen Wochen im Blick auf diese Predigtreihe, gibt es im Himmel wohl noch Gebote? Ich denke, man kann die Frage sehr eindeutig beantworten. Nein. Es gibt mit Sicherheit keine Gebote im Himmel. Warum nicht? Aus mehreren Gründen. Wenn wir überlegen, warum sind denn Gebote da? Um dem Sünder Gottes Willen aufzuzeigen und um den Bösen Grenzen zu setzen und das Böse zu überführen. Ist im Himmel nicht mehr nötig, denn im Himmel gibt es kein Böses und keine Sünder mehr. Wie die Offenbarung deutlich sagt, Offenbarung 21, und alles Gemeine wird nicht in sie, nämlich das neue Jerusalem, hineinkommen. Noch derjenige, der Gräuel und Lüge tut, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des Lebens des Lammes. Und Offenbarung 22, draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Wozu ist das Gebot noch da? Die Gebote, das Gesetz sind Zuchtmeister auf Christus hin. Indem sie uns von unserem Mangel, von unserer Sünde überführen, zeigen sie unsere Erlösungsbedürftigkeit, dass wir zum Herrn kommen. Aber im Himmel werden, wie wir gehört haben, nur solche sein, die den Herrn schon als ihren Heiland angenommen haben. Brauchen wir kein Gebot mehr. Und schließlich, und jetzt sind wir wieder direkt bei unserem Gebot. Im Himmel sind wir unmittelbar bei Gott. Im Himmel werden wir erkennen, gleich wie wir erkannt sind, sagt 1. Korinther 13. Da gibt es keine Erkenntnisdefizite mehr. Und da leben wir im Schauen und nicht mehr nur im Glauben und im Hoffen. Und deshalb ist diese Struktur des Misstrauens in unserem Herzen komplett eingebügelt und eingeebnet. Da gibt es nichts mehr davon. Da gibt es kein eigenes Begehren und Wollen mehr, sondern da werden wir einfach nur noch überwältigt sein von der Liebe und von der Güte Gottes. Unser ganzes Wollen und Begehren kommt hier völlig zur Ruhe im Willen des Herrn. Deshalb braucht es kein Gesetz mehr, das unserem Wollen und Begehren Grenzen und Richtung weist. Dazu, dass unser Wollen und Begehren im Willen des Vaters zur Ruhe kommt und dieser Friede Gottes unsere Herzen erfüllt, dazu haben wir auch heute schon allen Grund. Es gibt ein sehr schönes Lied, das wir gleich miteinander singen. Herr, wenn der Wunsch in meinem Herzen sich still in deinem Willen legt. Ich habe ein Bild, wir werden es gleich sehen, das mir sehr gut dazu gefällt. So ein Schifflein im Abendrot mit eingezogenen Segeln, fast kein Seegang. Das ist ja oft die Situation. Flaute, Windstille, nichts geht mehr. Und so das Leben zwischen Hoffen und Bangen. Und wenn der Wunsch in meinem Herzen sich still in deinem Willen legt, dann fühle ich trotz aller Schmerzen, dass deine Liebe mich umhegt. Das schenke Gott, dass unsere Wünsche, unser Begehren immer wieder so in ihm zur Ruhe kommen. Amen.